Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Er schaut sie an und weiß, wie der PIN von ihrem Handy lautet.
Ja.
Oder er weiß, was sie als nächstes sagen werden. Es ist ein bisschen spooky, was Thorsten Havener kann.
Der Gedankenleser, jetzt bei uns am Südtirol 1 Frühstückstisch. Von der Süddeutschen wurde er sogar mal als angehendes Weltwunder bezeichnet. Was hält er eigentlich von diesem Titel?
Ja, und wie ist es, Menschen fast immer zu durchschauen? Außer natürlich seine Frau, da funktionieren die Tricks nicht ganz so gut. Das hören wir jetzt.
Wie auch von seiner Liebe zu Südtirol, Thorsten Havener.
Bei dir, Daniel, am Südtirol 1 Frühstückstisch.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Guten Morgen, Daniel. Danke für die Einladung.
Wir haben nun jetzt 2-3 Minuten miteinander gesprochen. Dein erster Eindruck so von mir.
Super entspannt. Freue sich auf das, was kommt.
Ja.
Ich bin ja, was die Hörer nicht wissen, ein bisschen später als geplant hier im Sender angekommen.
Ja.
Spielt überhaupt keine Rolle, hat dich überhaupt nicht gestresst. Alles bestens.
Du, Hauptsache, wir frühstücken jetzt 2 Stunden lang ganz gemütlich hier aus Südtirol 1.
Genau.
Wir kennen dich auch aus Fernsehshows beispielsweise oder von der Bühne. Erst vor kurzem hast du in unserer Landeshauptstadt begeistert. Ganz kurz auf den Punkt, wer Gedanken lesen kann, ist im Vorteil. Liest du also immer die Gedanken, egal wer dir gegenübersteht?
Nein, also so wie das in der Show stattfindet, ganz sicher nicht.
Ja.
Jetzt habe ich sicherlich einen anderen Zugang zu Menschen, weil ich mich halt beruflich damit beschäftige, wie sich unsere Gedanken auf unser Verhalten auswirken, wie man das lesen kann. Habe mich auch sehr stark damit beschäftigt, wie man das im Business-Kontext anwenden kann. Gibt ja sehr viele Workshops auch für Führungskräfte und für Vertriebsleute. Und in deren Alltag kann ich denen schon beibringen, wie man im Verkauf oder in der Führung bei Menschen sehr, sehr gut lesen kann, was mit dem anderen wirklich los ist, wie man eine echte Verbindung aufbauen kann, die weit über das Gesagte hinausgeht. Dass ich jetzt aber in meinem Privatleben ständig rumrenne und mit jedem, der da ist, eine ganz tiefe Verbindung aufbauen will, das ist nicht der Fall.
Ja, da bist auch du dann oberflächlich.
Na, oberflächlich würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, sondern eher, also die Verkäuferin in der Bäckerei würde das wahrscheinlich auch nicht wollen.
Ich
würde das eher
klar
sagen. Das ist dann halt eher privat.
Ja. Mit übersinnlichen Kräften hat das aber nichts zu tun, denn einige denken sich, ja, der kann wirklich meine Gedanken lesen.
Also ich habe mich da tatsächlich auch mit befasst, ne, was das bedeuten würde, und habe auch sehr viel mich mit der Geschichte hinter dem Ganzen befasst. Das geht ja schon los mit dem Orakel von Delphi, das Antworten gegeben hat auf Fragen, wo derjenige, der die Frage gestellt hat, selbst keine Antwort gefunden hat. Und wo das Ganze herkommt, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich würde das Ganze eher als eine große Verwandtschaft oder in eine große Verwandtschaft stecken mit dem, was wir heute als Coaching bezeichnen würden. Also gar nichts mit Übersinnlichem, sondern vielmehr damit, Lösungen zu finden, auch hier wieder eine echte Verbindung mit Menschen aufzubauen, auch eine echte Verbindung zu sich selbst zu finden, also dadurch weniger gestresst zu sein, dass wir mit unseren eigenen Gedanken besser umgehen können. Da gehört das Ganze eher hin, nicht ins Übersinnliche.
Wenn aber dann die Deutsche, also die Süddeutsche Zeitung schreibt, du bist ein angehendes Weltwunder, das war vor einigen Jahren.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen? Da kannst du ja nur darüber lachen, wir haben es gerade eben gehört.
Ja, das freut mich natürlich unglaublich. Die waren bei einem Auftritt von mir und das war damals im Zirkus Krone und haben da sehr wohlwollend berichtet darüber, und da war einer der Sätze, er ist ein angehendes Weltwunder, was ja natürlich auch Teil ist der Show. Also ich will natürlich, dass die Leute da Dinge erleben, die sie in ihrem Alltag so nicht erleben. Und das Mittel, mit dem ich Menschen unterhalten möchte im Abendprogramm, ist halt das Staunen. Dieses unglaubliche Dinge um sich herum erleben und einfach fassungslos davor stehen und sagen, wie kann das jetzt sein? Das gibt's doch gar nicht. Denn ich finde, dass das Staunen über die Welt und auch das Staunen über das, was wir selbst alles können, das kommt ein bisschen kurz.
Ja, das stimmt.
In unserem Alltag. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Und dieses Staunen, da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, über Geheimnisse und das Erleben von etwas Geheimnisvollem, das ist ja tatsächlich auch der Ursprung gewesen jeden Fortschritts. Also wir können irgendwas nicht verstehen, wir staunen über irgendetwas, dann gehen wir als Menschen diesen Sachen auf den Grund, lernen was dabei, und so ist ja auch Forschung und Wissenschaft entstanden letzten Endes.
Gedankenleser, so heißt auch dein aktuelles Bühnenprogramm. Die Südtiroler hast du vor kurzem damit begeistert. Mit welchem Fazit?
Meinst du jetzt das Fazit für mich oder das Fazit für die Zuschauer?
Sind die Südtiroler Zuschauer ganz besonders oder sind die alle gleich, unterm Strich.
Na, ich habe ja, das verfragst du jetzt den Falschen, weil ich bin ja total voreingenommen.
Ja,
ich habe ja eine ganz große Affinität zu Südtirol, dadurch, dass mein Vater schon seit vielen, vielen Jahren in Lana wohnt und ich sehr, sehr viel Zeit hier verbracht habe, hauptsächlich privat, muss ich sagen, habe ich eine unglaubliche Affinität. Ich liebe Lana, ich liebe auch Bozen, ich liebe diese ganze Gegend hier und habe natürlich einen großen Draht zu den Menschen hier auch dadurch und deshalb fällt es mir ganz persönlich jetzt sehr, sehr leicht hier aufzutreten, weil diese persönliche Verbindung von mir zu dem Land, zu den Menschen, die ist ja schon da.
Darüber sprechen wir später ausführlich, aber so in seinem Dialekt verstehst du dann, oder?
Ja.
Schon total, oder?
Das ist ja.
Jetzt beschäftigst du dich schon seit 30 Jahren mit Körpersprache. Ticken wir Menschen so grundsätzlich hier in Europa, sagen wir mal, Europa gleich?
Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen dem hohen Norden und dem tiefen Süden. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor einigen Jahren, hatte ich einmal die Situation, dass ich an einem Abend in Hamburg aufgetreten bin und am nächsten Morgen in Hamburg ins Flugzeug gestiegen bin und bin bis nach Griechenland geflogen und hatte am nächsten Abend einen Auftritt in Griechenland. Also wirklich jetzt mal vom Norden recht weit in den Süden. Und da ist Folgendes passiert. Ich war also noch von Hamburg geprägt und im Norden ist es so, dass die Menschen eine größere Distanz zueinander einnehmen. Das heißt, der Raum, den wir als unseren privaten Raum betrachten, der ist ein bisschen größer als im Süden. Und so war ich jetzt drauf. Also ich war vorher schon öfters im Norden unterwegs und habe da Auftritte gemacht und bin dann jetzt in den Süden geflogen.
Griechenland?
Und hatte einen Griechen auf der Bühne. Und der ist mir sehr nahe gekommen. Und da dachte ich mir, erstmal gar nichts dabei und bin aber halt einen Schritt zurückgegangen, weil ich meine persönliche Distanz dann nochmal herstellen wollte. Ja. Und dann ist er aber nochmal einen Schritt näher auf mich zugekommen. Und ohne, dass ich das gemerkt habe, standen wir irgendwann am Bühnenrand, weil ich bin immer einen Schritt zurück und er ist immer nochmal einen Schritt nachgekommen. Und da, ich fand das wahnsinnig lustig und habe danach dann geforscht, woran liegt das? Und es ist wirklich der Fall, dass die Menschen ganz im Süden die Distanz, die wir zueinander einnehmen, die ist dort geringer. Und das geht wahrscheinlich auch schon hier in Südtirol los. Das heißt, wenn ich jetzt in Kassel in Deutschland einen Auftritt hätte, dann würden die Leute wahrscheinlich eher ein Stück weiter von mir wegstehen, als wenn ich jetzt hier in Bozen zum Beispiel auftrete. Und das sollte man sich vorher tatsächlich auch klar machen. Vor allen Dingen, wenn man als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau unterwegs ist. Wie sind denn so die Gesten und die Gepflogenheiten dort, wo ich hingehe? Gibt es da Unterschiede zu dem, wo ich herkomme? Und das Interessante allerdings, das meiste davon sind kulturelle Unterschiede, keine menschlichen Unterschiede. Eins haben wir alle gleich auf der ganzen Welt. Wir wollen in Harmonie leben, in Harmonie mit uns selbst und in Harmonie mit unserem Umfeld. Nur wie wir die herstellen, das variiert dann teilweise von Kultur zu Kultur.
Aber so unterm Strich sind wir dann doch gleich. Noch ganz kurz, das schönste Kompliment, das du nach einer Show bekommen hast.
Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Also sicherlich eines der schönsten Komplimente, die ich bekommen habe, ist, dass jemand nach einer Show zu mir kam und gesagt hat, ich habe dich vor ein paar Jahren schon mal gesehen und da habe ich einige Dinge geändert, aufgrund dessen, was ich an dem Abend erlebt habe. Und deshalb hat sich in meinem Leben einiges zum Positiven geändert. Das ist das Kompliment, das kriege ich tatsächlich immer mal wieder und das berührt mich persönlich am meisten, weil es mir zeigt, es ist halt eben nicht egal, was man so macht in seinem Leben, sondern ich habe die Möglichkeit mit dem, was ich mache, wirklich Menschen zu berühren und deren Umfeld zum Positiven zu verändern und das finde ich wirklich stark.
Dieser Havener hat eine ganz besondere Beziehung zu Südtirol. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen. Dein Dad, der lebt ja immer noch im Burggrafenamt und hatte früher dort eine Zahnarztpraxis, gell?
Der hatte die Zahnarztpraxis in Cherms und lebt inzwischen in Lana.
Also von
Nee, er hat in Lana gelebt. Er lebt inzwischen in Meran. So ist es.
Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut kennst du unser Land? Was würdest du sagen?
Naja, also da würde ich mal sagen, eine 7.
Also wo ist es für dich am schönsten in Südtirol?
Ich mag unglaublich gerne die Promenade in
Meran.
In Meran, ja, also auch mit diesem Theater hinten dran und diese ganze Stimmung, die da ist. Da waren wir früher, auch als meine Kinder noch klein waren, waren wir sehr, sehr oft. Das mag ich wahnsinnig gern. Das Vigiljoch mag ich sehr, sehr gern und den Meran 2000.
Wir wollen heute auch den privaten Thorsten kennenlernen. Was macht dich jetzt glücklich, so privat?
Also auch da habe ich wieder eine Verbindung zu Südtirol. Wir waren früher mit den Kindern, als sie noch klein waren, waren wir sehr oft im Ultental Skifahren.
Schwemmalm.
Ganz genau, Schwemmalm und toller Skilehrer und wunderbar. Das sind Momente, die machen mich glücklich und die machen mich deshalb glücklich, weil die Menschen, die ich am liebsten mag, die sind alle in meiner Nähe und mit denen erlebe ich was ganz Besonderes. Und darauf kann man es eigentlich runterbrechen. Ich bin dann glücklich, wenn die Menschen, die ich am liebsten mag, wenn die um mich herum sind und wir Zeit haben füreinander. Mhm. Das ist für mich Glück.
Fehlt eigentlich nur noch die Frage, was ist deine Lieblingsspeise hier bei uns im Land? Was
Schmutzkrapfen
sind. Auf die freust du dich am meisten. Mit ganz viel Butter und Parmesan. Also so richtig,
wie es ist. Ja, natürlich. Also wenn ich schon Schmutzkrapfen esse, dann mache ich das nicht mit wenig Butter und Parmesan.
Thorsten Haberner heute bei uns. Ein Mann, der sich mit der Körpersprache sehr gut auskennt. Eigentlich ist er Dolmetscher. Er hat das sogar studiert, glaube ich, gell?
Ja, und auch abgeschlossen, muss man inzwischen ja immer schon dazu sagen.
Ja, ja, genau. Studiert haben wir alle viel.
Ein abgeschlossenes Studium, ja.
Und beim Dolmetschen, da gab es ja diesen einen Schlüsselmoment, der dich zu deinem Job heute gebracht hat. Mhm. Stimmt das?
Das stimmt. Das war in Amerika, werde ich nie vergessen. In meinem Studium war das so, dass wir in der Regel zu zweit in so einer Dolmetscherkabine saßen und einer dolmetscht und der andere passt halt genau auf, wo vielleicht ein Fehler drinnen ist, schreibt es mit und hilft auch mit, wenn zum Beispiel Zahlen gesprochen werden, schreibt er die auf. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, heute bin ich echt gut in Form. Heute läuft das Ganze wirklich wie am Schnürchen. Ich habe den Eindruck, ich bin ganz nah an dem dran, der da gerade spricht und bin es einfach voll im Flow. Und danach hat derjenige, der neben mir saß in der Kabine, gesagt, das gibt's überhaupt nicht, du hast die Dinge teilweise ausgesprochen, bevor der Redner sie gesagt hat. Das war mir gar nicht so bewusst. Dass, also ohne diesen Menschen neben mir hätte dieser Schlüsselmoment vielleicht gar nicht sich in mein Bewusstsein gegraben. Und das fand ich sehr spannend. Und danach habe ich überlegt, woran könnte das gelegen haben? Was war da los? Was war da anders als bei den anderen Momenten, in denen ich gedolmetscht habe? Und ausschlaggebend war unter anderem die Körpersprache. Und so habe ich dann begonnen, mich mit dem Thema sehr viel tiefer zu befassen noch.
Heutzutage geht es ja weniger um Information, hast du mal gesagt, habe ich gelesen, sondern um Körpersprache insgesamt.
Ja.
Aber wir achten ja auch viel mehr auf Körpersprache, oder nicht, als wir früher, oder? Sind wir da nicht alle ein bisschen sensibler geworden?
Doch, ich glaube schon. Es geht weniger um Information als mehr um den emotionalen Gehalt in einem Gespräch. Mhm. Also der große Kommunikationsforscher Paul Watzlawick, einer der größten Psychologen des letzten Jahrhunderts, der hat einmal gesagt, in jeder Aussage, die wir treffen, gibt es zwei Ebenen. Das eine ist die Inhaltsebene, das ist das, was gesagt wird. Mhm. Und es gibt die Emotionsebene, das ist der emotionale Gehalt, der dabei mitschwingt. Und eine wirkliche Verbindung zwischen zwei Menschen findet zuerst auf der emotionalen Ebene statt. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt in meiner Arbeit und ich habe dann auch tatsächlich alles von Watzlawick gelesen und studiert und wenn man sich da weiter mal fortbilden will, dann kann ich nur alle Bücher von Paul Watzlawick empfehlen. Ja. Der beschreibt das sehr gut.
Du, auf der Spiegel-Bestsellerliste, da bist du fast schon daheim. Warum ist es dir wichtig, deine Erfahrungen oder deine Tricks weiterzugeben? Weil jetzt hast du wie viele Bücher geschrieben?
7.
7 Stück.
Ja. Naja, die Idee, Bücher zu schreiben, die kam zunächst ja gar nicht von mir. Zunächst war das so, dass ich in Deutschland in einer Fernsehsendung war und ein paar Tage später hat ein Verlag bei mir angerufen, der Rowohlt Verlag, und hat gesagt, was du erzählt hast, das war so spannend, wir könnten uns vorstellen, ein Buch zu machen mit dir, hättest du da Interesse dran? Und jetzt musst du wissen, ich bin jemand, der von Jugend an ständig liest. Also ich lese, in jeder freien Sekunde lese ich. Also Bücher sind mit meine größte Leidenschaft. Mhm. Und da war natürlich das Angebot von so einem renommierten Verlag, als jemand, der ja auch mit Sprache sich befasst hat. Also als Dolmetscher lernst du ja auch Texte schreiben und wie ist ein Text aufgebaut und welche Textsorten gibt es und all das. Ja. Das habe ich ja tatsächlich dann auch von der Pike auf gelernt. Und das war ein Angebot, das konnte ich unmöglich ablehnen. Das war also wirklich in dem Moment, wo das Angebot da war, zack, habe ich dafür gebrannt. Und dann habe ich dieses erste Buch, weiß ich noch, das habe ich geschrieben im Sommer 2007. Also es kam raus im April 2008 und im Sommer 2007 habe ich das geschrieben. Übrigens große Teile davon hier in Südtirol und in der Toskana. Aha. Also wir sind im Sommerurlaub dann in die Toskana gefahren und da hatte ich auch unglaubliche Muße, das zu schreiben. Und der Rest kann ich dir jetzt gar nicht sagen, warum. Das so gelaufen ist. Ich glaube einfach, dass da sehr viel zusammenkam. Da kam einmal natürlich, glaube ich, in jeder Zeile spüren die Leute, dass es mir ein wichtiges Anliegen ist, dieses Thema auch weiter zu verbreiten, weil es wirklich was machen kann im Leben anderer Menschen. Und der Spaß an der Sache, ich glaube, das liest man dann sehr, sehr schnell, dass das so entstanden ist. Und das war, zumindest vom ersten Buch, war das sicherlich eins der Erfolgsgeheimnisse.
Mentalist, Zauberkünstler, Gedankenleser Thorsten Haverner, jetzt Hand aufs Herz. Was trifft am besten zu?
Naja, die sind ja alle miteinander verwandt. Ich denke mal, wirklich treffend wäre es zu sagen, Experte für menschliches Verhalten. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen sperrig, aber das Treffendste von
mir. Ja, aber da müssen wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Ja, was ich persönlich spannend finde, du schaffst es fast alle zu lesen, nur nicht deine Frau.
Ja.
Und auch euren Hund nicht. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, oder?
Wir haben zwei.
Oder eure. Ja. Die schaffst du auch nicht zu lesen.
Na, die schaffe ich zumindest nicht so zu beeinflussen, dass sie auf mich hören.
Okay.
Und ich glaube, das ist ja auch etwas, das sehr erdet. Und die Tatsache, dass ich meine Frau nicht jederzeit zu 100% lesen kann und wahrscheinlich auch umgekehrt, ist wahrscheinlich auch das Geheimnis einer gelungenen Ehe.
Oft auch besser. Aber gibt es so Momente, wo sie zu dir sagt, schau mich nicht so prüfend an?
Nein, also die ist ja diesen ganzen Weg mit mir gegangen. Also ich bin mit meiner Frau zusammen seit 1995 und sie kennt also alle meine Stationen, hat mich immer begleitet, ist letzten Endes auch die unsichtbare Kraft im Hintergrund und aus dem Grund ist es da sehr viel näher, als die meisten Leute sich das vorstellen und diesen Satz, schau mich nicht so prüfend an, den hat sie tatsächlich noch nicht gesagt. Nee.
Du hast ja drei Kinder.
Ja.
Wie gehen die mit deinen Fähigkeiten um oder so mit dem Papa, der das liebt?
Naja, da ist das ja eher normal. Also ich habe da auch nie ein großes Ding draus gemacht. Mhm. Und ganz wichtig ist, dass auch wenn ich jetzt zu Hause bin und mal irgendetwas sehe, meinen Kindern, die ja inzwischen junge Erwachsene sind, ne? Und habe aber den Eindruck, das sollte ich jetzt besser nicht ansprechen. Mhm. Dann kann ich das auch sehr gut für mich behalten und entweder gar nicht ansprechen oder halt in einem Moment ansprechen, wo ich den Eindruck habe, jetzt ist es gut, das anzusprechen. Mhm. Ich bin also jetzt kein Vater, der ständig seine Kinder überprüft oder der immer wissen will, wo die sind oder all solche Dinge. Offen gestanden halte ich davon nicht allzu viel. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist für einen Menschen, auch im Heranwachsen, dass dieser Mensch entscheiden kann, welche Dinge teile ich mit meinen Eltern und welche nicht. Mhm. Und die Aufgabe der Eltern ist es einfach, solche Eltern zu sein, mit denen die Kinder freiwillig alles, was wirklich wichtig ist, teilen. Und das erreiche ich ganz sicher nicht, indem ich meine Kinder scanne und prüfend anschaue. Also wenn ich will, dass meine Kinder mir vertrauen und wichtige Dinge anvertrauen, dann sollte ich auch ein Vater sein, dem die Kinder vertrauen können und Dinge anvertrauen können. Und damit bin ich wirklich bestens gefahren.
Gibt es bei deinen Kindern so die Tendenz, in deine Richtung zu gehen? Also haben die auch so Interessen dafür?
Also zumindest die größte Tochter, die ist inzwischen 21 und die studiert inzwischen in Wien.
Okay.
Und zwar Musical. Ja, also ich konnte sie nicht davon abbringen, keinen künstlerischen Weg einzuschlagen. Und sie ist auch sehr, sehr gut, sonst wäre sie da auch an der MUK, heißt das, nicht genommen worden. Das waren also sehr, sehr viele Leute, die sich da bewerben und nur ganz wenig werden genommen. Sie war eine davon. Das zeigt also, dass offensichtlich auch das Feuer und auch das Talent da ist und auch die Ausdauer und der Fleiß. Die jüngste Tochter schauspielert sehr gern und hatte auch schon einige Rollen im Fernsehen tatsächlich. Ja. Und der Sohn ist ebenfalls als Schauspieler unterwegs. Da hat allerdings jetzt schon gesagt, dass das wahrscheinlich keine Richtung ist, die er sein Leben lang so weiterverfolgen will. Der hat sich noch nicht so ganz entschieden.
Mhm. Aber wenn du jetzt zu deinen Kindern sagst, du, jetzt fahren wir nach Südtirol, was sagen die dann?
Sofort.
Schon sind sie immer noch Feuer und Flamme.
Dann stehen die mit gepackten Koffern neben dem Auto.
Ja, wir verbringen dieses Wochenende mit dem Gedankenleser Thorsten Haverner. Er war der erste Deutsche, der vor einigen Jahren auch mit Zauberkünstler, eigentlich Zauberlegende, David Copperfield, ein Interview gemacht hat. Ist das immer noch eines deiner größten Vorbilder ever?
Also zumindest ist er derjenige, der mich in meiner beruflichen Laufbahn sicherlich mehr geprägt hat als jeder andere Zauberkünstler oder jede andere Figur.
Ja.
Das kann man schon sagen. Und dieses Interview, das hat stattgefunden zwar 1992. Da war ich gerade 19.
Ja.
Und das war bis heute noch einer der größten Momente für mich. Ich weiß noch ganz genau, wie ich nach diesem Interview, ich bin dann nach Las Vegas geflogen und wollte letzten Endes nur die Show mir anschauen und habe das einfach mal probiert. Bin einfach da hingegangen, hab gesagt, hallo, ich könnte noch ein Interview führen für eine deutsche Zeitschrift. Das hat alles gestimmt. Ich hätte aber nie damit gerechnet, dass das wirklich auf fruchtbaren Boden fällt. Und zu meiner großen Überraschung hat er ganz persönlich dann gesagt, ja, bring den Typen doch mal rein. Mache ich ein Interview mit dem. Und ich habe ihn dann noch 3-4 Mal in dieser, ich war eine Woche in Las Vegas, noch 3-4 Mal getroffen in dieser einen Woche. Und er war unglaublich freundlich, sehr, sehr zuvorkommend. Ich glaube, der hat auch gemerkt, dass ich wirklich brenne für dieses Thema, dass das mir ein ganz wichtiges Anliegen ist. Und war sehr offen. Und bis jetzt, muss ich auch sagen, ist die Show, die ich damals gesehen habe, es ist die beste Show, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Gibt es die eigentlich immer noch, die David Copperfield?
Ja, ich war vor ein paar Jahren, war ich mit meiner Familie dann nochmal in Las Vegas und ich wollte unbedingt, dass meine Kinder diesen Menschen mal auf der Bühne sehen. Ja, ja. Und wir sind da auch hin und die Show war auch gut. Aber man muss schon sagen, die Show 92 hat mich einfach mehr berührt. Ja. Also ich glaube, dass er da...
Du, ich glaube, irgendwann wird es auch für ihn inflationär, oder?
Ja, und man wird er wird halt auch älter, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube, also für mich ist es so, dass den Standard, den er gesetzt hat, 92, der ist so hoch, dass bis heute den keiner erfüllen kann und inzwischen er selbst auch nicht mehr. Aber die Show ist trotzdem noch ziemlich gut.
Was glaubst du, direkte Frage jetzt. Gibt es eigentlich Übersinnliches in dem Sinne, was wir Menschen nicht begreifen? Hast du da eine Antwort in deinem Leben gefunden?
Ja. Irgendein sehr schlauer Mensch hat einmal gesagt, entweder alles ist ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Und ich bin da für die erste Variante. Ja. Ich glaube, alles ist ein Wunder. Und ich glaube auch, dass in einer Zeit, in der wir alles erklären wollen, wir uns gar nicht klar machen, dass wir in Wirklichkeit nicht erklären, sondern nur sehr genau beschreiben. Wir beschreiben Dinge sehr, sehr exakt. Aber warum das so ist und der wahre Grund dahinter, was eine wirkliche Erklärung wäre, das geht ja weit über eine Beschreibung hinaus, können wir irgendwann auch nicht mehr liefern. Und aus dem Grund glaube ich, dass alles um uns herum ein Wunder ist. Dass eine Pflanze wachsen kann, dass ein Kind entstehen kann, dass wir sprechen lernen, wie wir die Welt wahrnehmen. Ich finde, das ist alles ein Wunder. Natürlich, klar, ohne Wissenschaft wäre das alles nichts und die Wissenschaft ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich bleibe dabei. Entweder alles ist ein Wunder oder nichts ist ein Wunder.
Tut sich eben schwer, die Wissenschaft, gell? Ist einfach so. Die kommt auch bis zu einem gewissen Punkt und dann ist...
Genau, also auch da, das Schöne an der Wissenschaft, wenn sie ernsthaft betrieben ist, ist ja, dass sie auch selber sagt, dass sie sich irren kann und dass sie auch immer sagt, bis zu dem Punkt kommen wir und bis zu dem weiteren nicht mehr. Also ein ernsthafter Wissenschaftler, der wird wahrscheinlich unterschreiben, was ich sage und auch sagen, ja, je mehr ich mich damit befasse, desto unglaublicher wird das, was ich da entdecke und wird dieses Gefühl des Staunens und des Wunders wieder sich erhalten.
Wir haben heute schon viel über dieses Körperlesen gesprochen. Alle, die das beherrschen, haben auch im normalen Leben, sage ich mal, Vorteile. Deshalb kann das jeder von uns lernen?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ne? Das ist so, als hättest du jetzt einen Geigenvirtuosen hier sitzen und würdest den fragen, kann jeder Geige spielen lernen? Und dann wird er auch sagen, na klar, also man kann das natürlich bis zu einem gewissen Grad lernen. Und ab einem gewissen Punkt kommen sicherlich Ausdauer mit dazu, Fleiß und auch Talent. Das spielt dann alles mit zusammen. Aber das Schöne an dem Thema Körpersprache ist, es ist ja was zutiefst Menschliches. Also andere Menschen zu beobachten und zu überlegen, wie ist der emotional wohl so drauf? Weil das ist ja das, was wirklich mitschwingt. Wir wollen die Körpersprache anderer Menschen lesen, weil wir wissen wollen, welche Emotion hat dieser Mensch gegenüber dem, was er jetzt gerade sagt oder mir gegenüber oder der Person, mit der er gerade spricht. Und das ist ja etwas ganz natürlich Menschliches. Und das können wir entweder annehmen und weiterentwickeln, so wie ich das ja auch in meinen Business-Workshops und Führungskräfte-Workshops mache oder wie ich es auch in den Büchern beschrieben habe. Oder wir können sagen, es interessiert mich nicht weiter. Uns damit aber auch eine weite Facette im Miteinander nehmen.
Gibt es aber Körperteile, aus denen du besonders viel herauslesen kannst, oder ist es die Kombi von allem?
Im Großen und Ganzen ist es die Kombi, aber ich kann dir einen Tipp geben, wenn du wirklich wissen willst, was mit deinem Gegenüber los ist, dann schau am besten auf die Füße, wenn du sie sehen kannst. Denn Es gibt einen Grundsatz, der lautet, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Mhm. Und wohin deine Aufmerksamkeit geht, das kann ich an deinen Fußspitzen erkennen. Wenn du mir gegenüberstehst und redest mit mir und deine Fußspitzen zeigen in meine Richtung, dann kann ich davon ausgehen, dass du auch mit deiner Aufmerksamkeit und deiner Konzentration bei mir bist. Und wenn irgendwann, jetzt schaut er schnell nach seinen Füßen.
Schaut gut aus, also ich bin voll hier bei dir.
Und wenn jetzt irgendwann ich ein neues Thema anspreche oder vielleicht eine andere Person den Raum betritt, die du in dem Moment spannender findest als mich, dann werden die Füße in die Fußspitzen in diese Richtung wandern, so dass wenn du losgehst, du automatisch direkt in die richtige Richtung gehst.
Aha.
Und allein dieses Wissen hat mir schon oft geholfen, Gespräche rechtzeitig zu beenden.
Was machst du jetzt, wenn du nicht arbeitest?
Also eins habe ich ja schon gesagt, ich lese wirklich sehr, sehr viel. Das ist wahrscheinlich mein größtes Hobby, Lesen, Reisen. Also wenn ich nicht auf Tour bin und die Schulzeit lässt es zu von den Kindern, zwei sind ja noch in der Schule, dann reisen wir sehr, sehr viel. Ich finde, nichts bildet mehr, als andere Menschen in anderen Ländern kennenzulernen.
Aber richtig weit oder eher hier in Europa?
Beides. Das ist mir beides recht. Also jetzt im Januar dieses Jahr war ich in Australien und in Neuseeland, also wirklich denkbar weit weg. Aber jetzt diesen Sommer haben wir schon gesagt, da muss es nicht unbedingt weit sein. Da kann es gut sein, dass wir uns ins Auto setzen, einfach mal drauf losfahren und gucken, wo wir letzten Endes ankommen. Es geht mir auch weniger darum, wirklich weit weg zu fahren, sondern es geht mir mehr darum, andere Menschen in deren Umfeld auch kennenzulernen. Und das kann dann sein, dass da reicht dann schon Südtirol oder Frankreich oder die Schweiz oder von mir ist auch der Norden Deutschlands.
Bist du dann einer, der in Luxushotels absteigt oder sagt, na, ich will die Leute schon wirklich kennenlernen und nicht irgendeine Hotelgruppe?
Ja, also das zweite. Beruflich bin ich ja ständig in Luxushotels. Das ist toll. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gern. Es wäre vermessen zu sagen, dass mir das keinen Spaß macht, den Luxus auch beruflich wirklich zu genießen. Doch, das macht wirklich Spaß. Aber ich brauche den nicht. Ich kann ihn auch genauso gut nicht haben und mein Leben genauso genießen. Und wenn wir mit der Familie unterwegs sind, dann haben wir meistens irgendwo eine kleine Wohnung gemietet oder wir haben wirklich ein ganz einfaches Hotel. Wenn wir in Amerika unterwegs sind, sind wir meistens in einem Motel und auch meistens nie länger als zwei Nächte, weil wir wirklich reisen wollen dann auch in der Zeit. Das muss nicht luxuriös sein. Das muss einfach nur Spaß machen.
Welche Tipps gibt er uns jetzt zum Abschluss mit auf den Weg, besonders für morgen Montag bei der Arbeit? Wie sollen wir mal den Chef mustern? Beispielsweise.
Sehr gute Frage. Also ich denke, das Wichtigste ist ja gar nicht die Körpersprache von den anderen, sondern das Wichtigste ist ja, wie wir selbst wirken. Und gerade der Montag, habe ich oft den Eindruck, ist so ein Tag, wo, mich selbst eingeschlossen, wo man manchmal so ein bisschen Startschwierigkeiten hat, wo man nicht genau weiß, wie soll ich denn in die Woche starten. Und da gibt es tatsächlich einen Dreisatz, den ich unheimlich gerne mag, der unglaublich helfen kann, einfach gut Leistung zu bringen. Das mache ich auch oft vor Auftritten. Und das ist, ich suche mir irgendetwas Schönes, ich suche mir einen schönen Gedanken, ich suche mir etwas, das mir Spaß macht, daran denke ich erstmal. Und danach sage ich zu mir selbst, ich vertraue mal auf dich selbst, ich vertraue mal darauf, dass das gut werden wird. Ob das jetzt vor einem Auftritt ist, wo ich sage, komm, ich habe ja schon ganz viele Auftritte gemacht, der hier wird auch gut. Oder in den Tag starten, dass ich sage, komm, ich vertraue einfach mal darauf, dass ich diesen Tag so richtig gut meistern werde. Und das Dritte ist, ich erwarte dann einfach mal, dass es gut wird. Denn es gibt, wenn es um die Zukunft geht, gibt es zwei Extreme, wie wir da rangehen können. Das eine Extrem ist, wir sagen, das wird ganz furchtbar. Das zweite Extrem ist, wir sagen, das wird richtig, richtig gut.
Und die Menschen tendieren zum Erstnehmen, ist immer das Schlimmste denken,
Ja, was ja tatsächlich aus der Evolution kommt, weil wenn wir das Schlimmste vorwegnehmen, dann
kann es nur besser werden.
Und unser Gehirn funktioniert ja auch nach dem Prinzip Vorhersagen und Vermeiden. Also wir versuchen Probleme, Gefahren vorherzusagen und sie dann zu vermeiden. Das Problem ist nur, dass wir uns dadurch jetzt schon gestresst fühlen, ohne dass wir diese Probleme bereits haben. Das heißt, wir malen uns im Kopf eine Zukunft aus, die ganz furchtbar ist, die aber in 90% der Fälle so nie eintritt. Und wenn ich die Möglichkeit habe und weiß das, ich kann mir die Zukunft entweder richtig blumig vorstellen oder als eine Vollkatastrophe, dann suche ich mir lieber die erste Möglichkeit aus, weil ich dann einfach besser gelaunt durch die Welt gehe und dadurch auch bessere Dinge um mich herum passieren.
So, jetzt zum Abschluss noch unser kleines Spiel, das kennst du, einfach meine Sätze komplettieren. Gedankenlesen ist
eine unglaublich faszinierende Tätigkeit.
Wenn ich sonntags frei habe, dann
mache ich mit meiner Familie sehr gerne schöne Ausflüge.
Mein neues Buch ist
ganz anders als die ersten, weil es sich mit der Persönlichkeit der Menschen befasst.
Wenn ich einen richtig schlechten Tag habe,
dann muss ich das manchmal auch aushalten.
Thorsten Havener ist...
Ach, das war der... Ach so, ich dachte, das wäre die Abmoderation. Also, Thorsten Havener ist sehr vieles in einem.
Bestimmt nie vergessen werde ich.
Meine erste Standing Ovation bei einem Abendprogramm.
Faszinierend, finde ich.
Wie sich unsere Gedanken auf unser Verhalten auswirken.
Wenn ich an Südtirol denke, dann...
Denke ich an schönes Wetter und gutes Essen.
Glücklich sein ist...
Mit den Menschen zusammen zu sein, die man richtig gerne hat.
Am liebsten esse ich.
Da muss ich nachdenken.
Schlutzkrapfen haben wir schon gehört.
Schlutzkrapfen auf jeden Fall gehört mit dazu. Jede Form von Pasta. Ich liebe Pasta.
Sexy, finde ich.
Meine Frau.
Auf der Bühne fühle ich mich.
Sehr wohl.
Luxus bedeutet mir.
Zeit zu haben.
Das letzte Mal geweint habe ich.
Als meine Tochter auf der Bühne gesungen hat.
Und ich werde auch weiterhin?
Weinen, wenn meine Tochter auf der Bühne singt.
So, und wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, also das Sonntagsfrühstück verpasst haben, kein Problem, gibt es überall zum Nachhören ab 12, überall wo es Podcasts gibt. Und das letzte Wort hier bei mir gehört immer meinen Gästen, also auch dir, bitteschön.
Liebe Südtiroler, vielen Dank, dass ich so oft hierher kommen darf. Es war ein großes Vergnügen. Es war beim letzten Mal wunderbar und ich freue mich auch schon wieder auf das nächste Mal, wann immer das sein wird.
Inzwischen hat er 7 Bücher übrigens geschrieben. Er ist Dauergast in den Spiegel-Bestsellerlisten. Ja. Thorsten Havener, ein absoluter Profi.
Den wir auch in Zukunft öfters hier in Südtirol über den Weg laufen werden.
Ja, spätestens in seiner Pension wird er dann vielleicht ganz zu uns hierher ziehen und gehört, das seinem Vater nachmachen. Ja, am kommenden Sonntag, kurzer Blick voraus noch, Muttertag, ein ganz großer Mama-Fan, der österreichische Musiker und Kabarettist Paul Pizzera von Pizzera und Jaus.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.